Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank für diese freundliche Vorstellung. Mir fällt aber ein, dass Lyndon B. Johnson, der frühere amerikanische Präsident, nach solchen Vorstellungen sagte: Schade, dass meine Eltern schon tot sind. Mein Vater wäre stolz gewesen, meine Mutter hätte es geglaubt. Also heute im weißen Herzen der Finsternis. So, jetzt habe ich das richtig gut. Zu letzten unberührten Orten, die lange dem geopolitischen Sturmlauf der Moderne getrotzt haben, bis auch sie im 20. Jahrhundert endgültig ihre Unschuld verloren, zählen Nord- und Südpol. Die Faszinationsgeschichte der Pole, der Kälte und der Reisen ins ewige Eis.
Ist es laut? Ein bisschen laut?
Ja, wahrscheinlich habe ich das irgendwie ausgemacht. Jetzt ist es gut. Okay. Also der Faszinationsgeschichte will ich nach einigen Bemerkungen zur Besonderheit der Polen, in vier Kapiteln aus der Geschichte der Literatur und der Kunst darzustellen versuchen. Das erste Kapitel, also Römisch 2, behandelt die Genese des Mythos vom Pol als einem verbotenen Ort, dessen Betreten einem Frevel gleichkommt. Zwei literarische Texte haben zur Popularisierung dieser Mythe beigetragen. Einmal Samuel Taylor Coleridge's Verse of the Ancient Mariner, als der Ballade vom alten Seemann, sowie ein Roman, der wie kein zweiter um 1800 die Geltungsansprüche moderner Subjektivität darstellt und problematisiert. Ich rede von dem Schauerroman Frankenstein oder der moderne Prometheus aus der Feder der eben erst 18-jährigen Mary Shelley. Dieser Roman ist nach einem bewährten Rahmenbindenschema gebaut. Die Rahmenhandlung, sie ist es, die uns hier interessiert, berichtet von dem Polarforscher Walton, der bei seiner Suche nach der Nordwestpassage in der Arktis auf den Schweizer Baron Frankenstein trifft, der ihm seine Lebensgeschichte, die Binnengeschichte, erzählt. Das zweite Kapitel, also Römisch 3, beschreibt die Reise zum Südpol als Fiebertraum eines Sterbenden, der in einem Mahlstrom am Pol seine Erfüllung findet. Im dritten, Römisch 4, widme ich mich mit Blick auf Caspar David Friedrichs Bild »Das Eismeer«, der Kälte als einer politischen und sozialen Metapher. Und das letzte Kapitel schließlich beschreibt einen originellen literarischen Ausweg aus der Deutung der Polreise als einer mythischen Verhängnisgeschichte. Ich beginne also mit einigen allgemeinen Bemerkungen. Geradezu mustergültig entspricht der Pol Foucaults Konzept der Heterotopie. Sind doch hier die Ränder der Welt, im Norden wie im Süden, auf einen Punkt zusammengedrängt. Die Pole sind der absolut andere Ort, denn es gleichwohl, das unterscheidet ihn eben von utopischen Orten, doch wirklich gibt. Einen Ort, den man suchen kann, aber nicht betreten darf. Wenn doch, dann setzt man sein Leben aufs Spiel. Zugleich ist der Pol der ultimativ fremde Ort, der sich doch in dem gleichen Himmel befindet. Er ist ein Ort ohne Ausdehnung, denn dies ist die mathematische Definition des Punktes. Um ihn herum liegt die ganze Welt, und zugleich verschlingt er die ganze Welt in sich. Irgendwas. Ja. Nach Auskunft von John Cleves Sims, einem im frühen 19. Jahrhundert begeistert rezipierten Abenteurer und Kryptogeologen, befindet sich am Südpol der Zugang zum Innern der Welt. Ein Krater führt hier ins Erdinnere, wo andere Menschenrassen, Präadamiten, die Bewohner von Atlantis oder die verschollenen Stämme Israels ganze Kontinente bevölkern. Romanciers wie Edgar Allan Poe, Jules Verne, Howard Philip Lovecraft und der Baron von Ungarn Sternberg, Bildkünstler wie Nicolas Röhrig und Theosophen und Esoteriker wie Helena Blavatsky und Rudolf Steiner haben sich diese Mutmaßung zu eigen gemacht. Hohlwelttheorien spielen mittlerweile eine gewisse Rolle auch im rechtskonservativen Diskurs. Darüber kann man vielleicht hinterher noch sprechen. Der Pol Pring, das charakterisiert ihn als Heterotopie, an einem und demselben Ort mehrere Räume zusammen, die eigentlich unvereinbar sind, das Reich ewigen Lebens und das ewigen Todes. Und diese Vorstellung realisiert sich ein weiteres, von Foucault namhaft gemachtes Charakteristikum der Heterotopie. Der heterotopische Ort lässt sich nicht ohne weiteres betreten und verlassen, vielmehr entscheiden darüber exklusive Eingangs- und Reinigungsrituale. Über nur Wesen besonderer Art, die sich im Hinblick auf den Durchschnitt oder die geforderte Norm abweichend verhalten, dürfen und können hier leben. Also etwa Monster, Yetis, Außerirdische oder eben Polarforscher. So ist der Pol ein scheinbar offener Ort, der uns jedoch immer draußen lässt. Diese sozusagen strukturelle Prädisposition des Pols als eines genuin monströsen Biotops wird von zusätzlichen strategischen und klimatischen Besonderheiten begünstigt. Die extreme Kälte lässt jeden Versuch, ihn zu betreten, zu einem ruinösen Feldzug werden. Der ewige Winter verwandelt die Gletscherlandschaft in ein Beinhaus der Natur, das die Skelette derer aufbewahrt, die das verbotene Land, das heilige Land, wie Helena Blavatsky die Magna Mater der Theosophie es genannt hat, zu betreten wagten. Die Grabkammer der Natur ist zugleich ein Archiv der Zeit. Die Schichten des Packeises bilden gewissermaßen eine Bibliothek der Erdzeitalter. Der arktische Winter hat die Vergänglichkeit bis zum Stillstand verlangsamt. Wer den Pol betritt, droht im Frost zu sterben und dabei einen besonderen Status der Ewigkeit zu erwerben. Also irgendwas mache ich offensichtlich falsch. Zeigen Sie es mir nochmal.
Also da. Hier oben weiter und dann zurück.
Okay. Ja, so. Also ich komme zum dritten Punkt, der Mythos vom verbotenen Ort, Frevel und Vergeltung. Mit der wissenschaftlich denkbar und technisch möglich gewordenen Idee der Erschließung einer Nordwestpassage zwischen dem Pazifischen und dem stillen Ozean trennt das Thema der Polreise als faszinierende Sujet in Literatur und Künste der Zeit. Schon Vergil und Dante haben es behandelt, aber wirklich populär wird es erst um 1800. Binnen weniger Jahrzehnte, erst noch in Dekadenfrist, dann aber in zunehmender Beschleunigung, erscheinen nun literarische Texte, die dem Geheimnis der Pole, der Orte ohne Ausdehnung, der Lager, der Weltachsen, der Totenwelt ewigen Eises nachspüren. Fragt man nach Gründen für die Popularität des Stoffs, bieten sich neben dem schon genannten, der in denkbare Nähe gerückten Erforschung der Pole auch eine komplexere Erklärung an, die die pragmatische nicht ersetzt, sondern eher flankiert. Die Idee der literarischen Polreise bedient einen imaginären Extremismus, dessen Zeit offenbar dann gekommen ist, wenn andere mit Pathos und Emphase besetzte Extremisten erschöpft oder gar zusammengebrochen sind. Vor einigen Jahren hat Michael Ort einen ähnlichen Medienwechsel am Beginn des 20. Jahrhunderts kommentiert, die Suche nach der Todeszone im Extremalpinismus, die in den 20er und 30er Jahren wie ein Fieber um sich greift, reagiert mit der Sehnsucht gesteigerter Erlebnisintensität auf den Kollaps der extremen Polarität der ideologischen Weltsysteme während des Ersten Weltkriegs. Also politisch liquidierte Dispositive überleben in ermäßigter Form im Lifestyle und in der Ästhetik. Wie nun der ästhetische Extremismus der Polfantasien in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts zu denken ist, lässt sich an der literarischen Karriere des Motivs veranschaulichen. Seine vielleicht suggestivste und in mancher Hinsicht folgenreichste Fassung liefert Coleridge mit seinem Verse of the Ancient Mariner, der Geschichte eines zur Ruhelosigkeit verfluchten Seemanns, der Antilegende von Ahasver, dem ewigen Juden, oder der des fliegenden Holländers verwandt. Das Verbrechen, das diese Unheilsgestalt nicht zur Ruhe kommen lässt, war die Tötung eines Albatros, des emblematischen Todesvogels. Obwohl sein Gesang der im Packeis festgefrorenen Mannschaft Rettung verhieß, vermochte der Seemann sein heißes Temperament nicht zu zügeln und erschoss den Albatros, dessen Blut die schneeweiße Federbrust und das unberührte Weiß der arktischen Landschaft besudelte. Wenn nun der Polarforscher Robert Walton in Mary Shelleys Roman Frankenstein, dessen Polreise die Rahmenhandlung des Romans bestimmt, seiner Schwester brieflich versichert, keinen Albatros töten zu wollen, so zeigt er sich nicht nur als mutiger Wissenschaftler, der sich der physischen Strapazen, sondern auch als skrupulöser Leser, der sich des moralischen Risikos seines Unternehmens bewusst ist. Sein Ehrgeiz jedoch, das jungfräuliche Terrain des Pols zu erforschen, seinen Fuß auf ein Gestade zu setzen, das noch nie zuvor von eines Menschenfuß betreten worden ist, so seine Worte, markiert auch sein Unternehmen als eine Hybris, eine eitle Lust, die ihr Gegenstück im sündhaften Handeln jenes Protagonisten findet, dessen Ton in der Binnenhandlung beschrieben wird. Denn Frankenstein hat einen künstlichen Menschen geschaffen, zwar nahm er für sein Tun ehrenwerte Absichten in Anspruch, nämlich die Willkür der Natur zu korrigieren, aber ähnlich wie bei Walton relativiert auch bei ihm der Narzissmus seiner Forscherpersönlichkeit, die tun will, was vor ihm noch keinen gelungen ist, die vorgebliche Philanthropie seines Handelns. Die Besessenheit, mit der Frankenstein ans Werk geht, diskreditiert sein Handeln als titanischen, aber eben auch hybriden Akt. Nicht zufällig trägt der Roman den Untertitel Der moderne Prometheus, um an die mythische Grundfigur einer Herausforderung der Götter zu erinnern. Allerdings ist Frankenstein, anders als der alte Prometheus, der mythische Prometheus, seinem Tun nicht gewachsen. Den Prometheus des Mythos mussten die Götter als einen gefährlichen Rivalen bestrafen. Den jämmerlichen neuen Prometheus können sie sich selbst überlassen. Als der vermeintliche Übermensch, den Frankenstein erschaffen wollte, die Augen öffnet und in seiner ganzen Hässlichkeit seinem Schöpfer dessen eigene Unvollkommenheit zurückspiegelt, läuft dieser verstört davon. So wie Gott Adam nach seinem Ebenbild geformt hat, so muss Frankenstein in der monströsen Gestalt, der er das Leben schenkte, das Abbild der eigenen Minderwertigkeit erblicken. Statt Gott zu überbieten, fällt sein Werk hinter das des Schöpfers, den er glaubte, voller Anmaßung verklagen zu können, jämmerlich weit zurück. Während Frankenstein sich seiner Verantwortung entzieht, stellt sich sein Geschöpf jedoch der Herausforderung der Menschwerdung. Trotz der Erfahrung von Verlassenheit und Gewalt, wer ihn sieht, läuft davon oder trachtet ihm nach dem Leben, wächst das namenlose Wesen in die Rolle des modernen, leidgeprüften menschlichen Subjekts hinein. Die entscheidenden Impulse bei der Menschwerdung der Kreatur liefert die Literatur. Durch Lektüre bildet sich das Monster in einer einsamen Education sentimentale zu einem empfindsamen Zeitgenossen. Besonderen Anteil an seiner Bildung haben kanonische Werke der abendländischen Bildung. Versöhnliche, aber auch verheerende Folgen hat die Lektüre von Goethes Werther. Während Werther den Namen der vorgeblich Geliebten, beständig auf den Lippen trägt, kann das Monstrum sich in namenloser Sehnsucht nach Zärtlichkeit verzehren. In einer dreiteiligen Klimax spitzt sich die Auseinandersetzung zwischen Frankenstein und seiner Kreatur, zu einem agonalen Konflikt zu. Am Beginn, erster Konflikt, steht eine grundsätzliche Debatte über die Verpflichtung des selbsternannten Gottes in einer entgötterten Welt, bei der das Geschöpf eine Forderung formuliert, dem biblischen Adam von seinem Schöpfer erfüllt wurde, noch bevor er danach fragte: Du musst mir ein Weib schaffen, so sagt das Geschöpf, mit welchem ich den Austausch jener Zärtlichkeiten pflegen kann, welche meinem Dasein nun einmal not tun. Dem will Frankenstein zunächst widerfahren, doch dann, Monate später, der zweite Konflikt, reißt er beim Gedanken an das Ergebnis solcher Zweisamkeit den Kindersegen, die neue Eva, vor den entsetzten Augen des designierten Bräutigams in Stücke. Und am Ende der Klimax, dritter Konflikt, stehen Flucht, Verfolgung und der Tod der beiden Kontrahenten am Pol. Das ästhetische Arrangement des Romans weist jeder dieser drei dramatischen Begegnungen von Schöpfer und Geschöpf seinen eigenen Schauplatz zu. Das Gletschermassiv des Mont Blanc bildet die erhabene Kulisse für den anthropologischen Disput zwischen einem Schöpfer und der von ihm verlassenen Kreatur, vor den schweigenden Gipfeln einer unzugänglichen Bergwelt, die das erschreckend Gewaltige der Schöpfung, ihre abweisende Majestät veranschaulicht, demonstriert die mit den großen anthropologischen Schlüsselworten des 18. Jahrhunderts hantierende Diskussion der beiden Kontrahenten die ganze Verzweiflung des hybriden Subjekts in einer entgötterten Welt. Unmissverständlich verweisen die gleichgültig auf die verbissenen Rivalen hinabschauenden schneebedeckten Gipfeln des Mont Blanc, auf den heillosen Verlust, den die Moderne mit der Entgötterung der Welt erlitt. Schon der Ort, den Frankenstein wählte, um seinem Adam eine Gefährtin zu schaffen, der zweite Konflikt, demontiert den Akt der Produktion. Die vom Sturm geplagten Orkney-Inseln mit ihren lebensfeindlichen klimatischen Bedingungen erschweren, unterdrücken und zerstören Leben. Der Ort der Lebensfeindlichkeit kann nicht Ort des Lebens, die Stätte der Einsamkeit, nicht der Schauplatz trauter Zweisamkeit werden. In den stürmischen Böen, die über die Insel pfeifen, verweht auch die Idee, einem vom Menschen gefallenen Geschöpf den lebensspendenden Odem einzuflößen. Gletscher, Mont Blanc und Sturminsel sind gewissermaßen Metastasen des Pols in den gemäßigten Breiten. Am Pol selbst findet das Duell der beiden seinen Abschluss. Hier kann sich das Monster, die ihm von seinem Schöpfer verliehene besondere Strapazierfähigkeit, zunutze machen. Ich bin unterwegs nach der ewigen Gefröhrnis des Nordens, also ich zitiere aus der Übersetzung von Friedrich Polakowitsch, der hat so einen gewissen altfränkischen Charme, also the everlasting ice, das wird hier übersetzt, die ewige Gefröhrnis des Nordens, ja. Also ich bin unterwegs nach der ewigen Gefröhrnis des Nordens, wo du all die Kälte und den Frost erdulden sollst, welche nichts über mich vermögen. Doch bevor Frankenstein, der in diesem ungleichen Kampf unterlegen kann, sein Leben aushaucht, demonstriert das Geschöpf jene erhabene Gesinnung, die seinem hochfahrenden Schöpfer abgeht. Eine Eisscholle, die im Wasser treibt, soll, so verkündet das bis zum Ende namenlose Monstrum, soll mich zum Eis des Nordpols tragen, wo ich den Scheiterhaufen mir errichte. In der unfruchtbarsten aller Klimazonen, in der ewigen Gefröhrnis des Nordens, will das Geschöpf seinem Leben selbst ein Ende setzen. Im ewigen Winter werden sich Schöpfer und Geschöpf einig in der Idee der Unhinterkehrbarkeit eines metaphysisch beglaubigten und biologisch durch Reproduktion definierten Lebens und bestätigen diese Einsicht paradoxerweise im Willen zur Selbstauslöschung. Diese Idee der Selbstauslöschung freilich trägt auch insgeheim die Spuren einer Erleichterung. Es ist die Erlösung von jener Natur, die von Frankenstein immer wieder auf ihre Launen verflucht wurde. dass die Erzeugung eines Menschen durch Menschenhand, aber unter Umgehung des weiblichen Schoßes, auch ein alter Männertraum ist, bedarf keiner näheren Begründung. Zwar scheitert Frankensteins Unternehmen, aber dass sich Schöpfer und Geschöpf wechselseitig ihre Gefährtinnen rauben, demonstriert nicht nur den reziproken Revanchismus der beiden, sondern zuletzt auch ihre insgeheime Übereinstimmung. Frankenstein zerreißt die künstliche Eva, damit sein Geschöpf sich nicht reproduzieren kann. Das Geschöpf wiederum tötet Elisabeth, Frankensteins Braut, noch vor der übrigens immer wieder aufgeschobenen Hochzeitsnacht. Das zölibatäre Ideal, nach dem der eine strebt, wird dem vom anderen gewährt. Vordergründig folgt Marcelles Roman Coleridge's Schema von Hybris und Vergeltung, aber im Subtext ist das Monstrum, das nach einem letzten Gespräch mit seinem an Entkräftung sterbenden Schöpfer auf einer Eisscholle davontreibt, auch eine Metapher für Frankensteins Seele, die nach einem qualvollen Leben auf der Flucht vor der Frau, dem geschundenen Körper entweicht und dem Menschen und vor allem frauenlosen Pol als ihrem Elysium entgegentreibt. Das Monstrum, das nun zu Beginn einer neuen Zeit zu leben, die haben hier zwei Bilder, einmal Boris Karloff, einmal Robert De Niro, zu leben beginnt, eine leichenfarbige, ungeschickt zusammengeflickte Kreatur, voller tellurischer Kraft und doch erschütternd unbeholfen, sogar rührend, ist eben auch die Metapher einer neuen Triebkraft der Geschichte, die sich ihrer Macht noch nicht bewusst ist. Es ist auch kein Zufall, dass im Roman genau gesagt wird, der Augenblick, in dem die Kreatur die Augen aufschlägt, ist im November 1792, das ist das Datum, an dem in Frankreich die neue Zeitrechnung eingeführt worden ist. Aber dies nur en passant. Es hat in der Forschung nicht an Versuchen gefehlt, in dem unbeholfen umhertapsenden, die Schweizer Patrizier, das Fürchten lehrende Gestalt, eine Allegorie des Proletariats zu sehen, das nach langem historischen Schlaf erwacht, seine Ketten abschüttelt und seine Peiniger zum Teufel jagt. Die Geradlinigkeit einer solchen Interpretation sollte über ihre prinzipielle Berechtigung nicht hinwegtäuschen. Die Idee einer Auswechslung der historischen Akteure, die an die Stelle eines Souveräns Energien treten lässt, die sich nicht länger beherrschen lassen und auch nicht länger beherrschen lassen wollen. Anders als der integrative Bildungs- und Entwicklungsroman kennt der Schauerroman nur den Pessimismus scheiternder Initiation. Kein Zufall also, dass die Polreise gewissermaßen eine Metapher für das Schicksal des Menschen in der Moderne, der sich im Aufbruch zu neuen Ufern selbst neu erfindet, zum exemplarischen Sujet scheiternder Lebensläufe wird. Das zeigt auch Edgar Allan Poes Roman, 1834 erschienener Roman, über die Reise des Arthur Gordon Pym aus Nantucket. Eine buchstäbliche Rite de Passage, die den Vorgang der Subjektwerdung in einer Nebelwand am Südpol enden lässt. Der ellenlange Titel des Romans, umständlicher Bericht des Arthur Gordon Pym aus Nantucket, enthalten sämtliche Einzelheiten einer Meuterei und abscheulichen Metzelei an Bord der amerikanischen Brig Krampus, während ihrer Fahrten die Südmeer und so weiter und so weiter. Denn die Erstausgabe als einen treppenförmig absteigenden Buchstabenkolonnen auf die Spitze gestelltes gleichschenkliches Dreieck abbildet, stellt nicht nur die Referenz an ein Technopäknium, ein Figurengedicht dar, sondern auch die grafische Inszenierung des weiblichen Schoßes. Wer dies bezweifelt, wird sich spätestens von den ersten Sätzen dieses Romans eines Besseren belehren lassen, berichten diese doch von der exklusiv patrilinearen Genealogie mehrerer Männer. Ich zitiere, steht auch auf ihrem Hemd aus, ich heiße Gordon Pym. Mein Vater war ein ehrenwerter Mann. Mein Großvater war Advokat. Es war mir, glaube ich, mehr als irgendjemand anderem auf der Welt zugetan. Als ich 6 Jahre alt war, schickte er mich in die Schule des alten Herrn Ricketts. Ich blieb bis zum 17. Jahre unter seiner Obhut und besuchte dann die Akademie des Herrn E. Ronald. Hier wurde ich mit dem Sohn des Herrn Barnard bekannt. Herr Barnard ist in New Bedford gut bekannt. Sein Sohn hieß August und war fast 2 Jahre älter als ich. Brachte manchmal ganze Tage, ja ganze Nächte bei ihm zu. Wir schliefen in demselben Bett. Schon diese ersten Sätze des Romans skizzieren eine Männerwelt, in der von Frauen nur abgeleiteter Form, grammatisch abgeleiteter Form, mütterlicherseits die Rede ist. Sie sind für die Geburt unverzichtbar und nur in dieser Form wird ihrer gedacht. Ansonsten haben sie im Poes Roman keinen Platz. Poe beschreibt eine Welt der exklusiven, patrilinearen Ordnung, die aus Männern besteht, die andere Männer versorgen, beschützen und erziehen. Er erzählt von den respektvollen Beziehungen zwischen gleichrangigen Männern, von der fürsorglichen Beziehung zwischen Älteren und Jüngeren, von Rivalitäten zwischen Männern aller Altersgruppen und von liebevollen Beziehungen unter jungen Männern. Poes bukolisches Männerparadies an der amerikanischen Küste kennt keine Frauen, die den Frieden eines Rip van Winkle stören könnten, sondern stellt dem Leser eine Welt männlicher Erbfolge, männlicher Zucht und sogar männlicher Intimität vor Augen. Auf Pims kindliche Initiation in die Männerenklave an Land folgt die nächste Phase in der Männerenklave an Bord eines Schiffes. Bekanntlich ist die Seefahrt seit jeher eine Domäne, die eine Begegnung mit Frauen allenfalls beim Landgang in Hafenstädten vorsieht. Ansonsten ist das Leben an Bord ein Leben unter rauen Männern. Seemann, deine Braut ist das Meer, so hat Hans Albers gesungen. Sein erstes Abenteuer zu See übersteht der junge Pim so schwer verletzt, ein Pflock durchbohrt seinen Hals und nagelt ihn unter Wasser am Kiel eines Rettungsbootes fest, dass manches dafür spricht, seine weiteren Abenteuer als Halluzinationen eines Sterbenden, als Rittpassage in den Tod zu lesen. Ein zweites Abenteuer zu See erlebt der noch halbwüchsige Pim als blinder Passagier an Bord eines Schiffes, auf dem sein älterer Freund August, mit dem Pim gelegentlich das Bett geteilt hat, Sie erinnern sich, angeheuert hat. In einer Höhle im Bauch des Schiffes verborgen, droht Pim fast wahnsinnig vor Durst eines qualvollen Todes zu sterben, weil eine Meuterei auf dem Schiff ausgebrochen ist und August seinen Freund, den blinden Passagier unter Deck, nicht wie verabredet mit Nahrung versorgen kann. Doch besteht Pim diese Bewährungsprobe und zusammen mit Peters, einem hünenhaften Mischling, der den Männerbund vervollständigt, nehmen sie den Kampf mit den Meuterern aus. Aber ein Sturm zerschlägt das zurückeroberte Schiff, schiffbrüchig, schwer verletzt und orientierungslos, treiben sie auf dem Ozean, werden durch den verzweifelten Hunger zu Kannibalen. Aber bevor die Schiffbrüchigen völlig vertieren, werden sie von einem Forschungsschiff geborgen. Kette der Bewährungsproben reißt jedoch nicht ab. Bald gerät die Besatzung des Schiffes in die Hände eines eingeborenen Stammes, finstere Schwarze mit finsteren Absichten, die ein Massaker unter der weißen Schiffsbesatzung anrichten. Gerettet, aber wieder in einer Höhle festgesetzt, müssen die Männerfreunde den Toten zu Auge stehen, flüchten und treiben schließlich wieder auf einem Boot auf dem Ozean dem Südpol entgegen. Mehrfach variiert der Roman das Schema von Tod und Wiedergeburt. Der immer wieder bei lebendigem Leib Begrabene wird aus den Armen des Todes freigegeben, aber nur um erneuten, noch schlimmeren Gefahren entgegenzugehen. Der immer wieder orientierungslos Umhertreibende wird gerettet, nur um erneut ausgesetzt und weiter von der magnetischen Kraft des Pols angezogen zu werden. Deutlich ist die weibliche Kodierung der Gefahren, der Höhlen und Bäuche, in denen die Helden gefangen gehalten werden, der Fluten, die nach ihnen greifen, der weißen Tücher, in die die Leichen eingeschlagen werden, der Tiergestalten, die das Wasser bewohnen. Je mehr Pim sich dem Süden nähert, desto weiblicher wird die Welt um ihn herum. Der antarktische Lebensraum ist nicht etwa kalt, sondern der Ort einer mütterlichen, geradezu hypnotischen Wärme. Das Wasser verliert seine klare Konsistenz, wird milchig und trübe. Die Lebewesen dieser sonderbaren Fauna haben ein plüschiges, weißes Fell, aber rote Krallen und Schlippen. Wie in einem Drogentraum wechseln in dieser Geschichte des Romans die Bilder des Schreckens von Rot zu Weiß. Eine schneeweiße Seemöwe, deren Gefieder mit Blut besudelt ist, leider nur eine schwarz-weiße Abbildung, gräbt ihren Schnabel in das Fleisch von Toten. Geisterhafte Riesenflöge, die durch den menschlichen, milchigen Nebel fliegen, geben unheilvolle Zeichen durch ihr schauerliches Rufen. Das ist die Rache des von Coleridge's Seemann ermordeten Albatros. Die mutierten Eisbären mit roten Augen und ein Monstrum mit Katzengesicht und roten Krallen, Bewohner dieser geheimnisvollen, beängstigenden weiblichen Welt, sind Phantome, Bilder, die entstehen, wenn man Brems Tierleben und das Journal des Luxus und der Moden kollationiert. Der ist rot und weiß, dem Blut der Geburt und dem Weiß des Todes zusammengesetzten Monster bringen nicht nur Coleridge's Archetyp des blutenden Albatros in Erinnerung, sondern verleihen ihm auch die Signatur des Weiblichen, das im Mahlstrom, dem Abgrund des ewig Weiblichen, seine letzte Wahrheit findet. Je mehr sich die Schiffbrüchigen dem Pol nähern, desto mehr häufen sich die Epiphanien des Weiblichen, desto milchiger wird das Wasser, desto lauter schreien die Vögel, desto kraftloser werden die Helden. Und bevor sie am Ende der Welt ankommen, am Mahlstrom, den Poe auch an anderer Stelle beschrieben hat, und bevor sie über die Kante ins Erdinnere stürzen, fällt Pyms Blick auf ein monumentales Abbild jener weißgewandeten Leiche, als die er sich maskiert hatte, die lakenumhüllte Gestalt eines Menschen, die größer war als je ein Bewohner der Erde. Und ihre Farbe hatte die makellose Weiße des Schnees. Der deutsche Expressionist Georg Heim hat 70 Jahre später Poes Erzählungen zum Anlass eigenwilliger narrativer Fantasie genommen und mit dem Expeditionsbericht Shackletons gekreuzt. Dabei hat er der weißen Gestalt im Nebel die Züge einer weißen Frau im Rüschenhemd verliehen. Heim hat zu Ende geführt, was Poe nahelegte, dass, was Panik und Entsetzen verbreitet und die Männerenklaven im Nordmeer dezimiert, kann nur eine Frau sein. Die Frau als der im Leben präsente Tod ist auch der morbide Kraftquell von Poes Ästhetik, wie Elisabeth Bronfen in ihrem großen Buch Over Her Dead Body gezeigt hat. Poes Roman folgt, so die suggestive Interpretation von Leslie A. Fiedler, äußerlich dem Rhythmus der Flucht, die Poe immer weiter von der Zivilisation in die primitive Isolierung treibt, aber der idyllische Traum wird zum Albtraum. Das Phantasma der Reise in den unschuldigen weißen Westen wird hier überboten durch die Reise in die ultimative Wüste, das ewige Eis. An die Stelle der Bewährungsprobe tritt die Erfahrung einer trügerischen Hoffnung, die zu unvermeidlichen Enttäuschung und Verrat führt. Am Ende wird die große Mutter mit der totalen Vernichtung gleichgesetzt, mit einem Tod ohne Auferstehung, einem sterilen weißen Schoß. Konnte Frankenstein sich noch den Pol als frauenloses, vereistes Elysium erträumen, mag Poes Held die erschütternde Erkenntnis, dass er der Frau nicht entkommen kann. Am Ende der Welt angekommen, finden die männlichen Helden wieder, wovor sie geflüchtet sind, die Frau. Beide Romane verhandeln in offensichtlicher Orientierung im Schema des Schauerromans, beziehungsweise das Gothic Novel, vor der Kulisse des ewigen Eises und des Mahlstroms am Ende der Welt, das Problem moderner Subjektivität. Mit der Zeitenwende um 1800 hat das ständische Gefälle als seine Rolle als Leitkonflikt des Schauerromans ausgespielt. An seine Stelle tritt ein fundamentaler anthropologischer Zweifel, der vom Geschlechterkonflikt zum Äußersten getrieben wird. Allerdings bleibt diese Innovation des Schauerromans an englische und amerikanische Beispiele verwiesen, denn die Welt der menschenleeren Pole, ob eisig kalt oder tropisch warm, die im Schauerroman den Krisen des neuzeitlichen Subjekts als Kulisse dienten, zeigen im Kontext der deutschen Literatur und Kunst ein anderes Gesicht. Dass die Kavalierstour des 18. und noch des 19. Jahrhunderts die Vertreter der romantischen Generation auf den Spuren Winckelmanns und Goethes nach Italien führte, ist nun wahrlich ein Gemeinplatz. Einen romantischen Künstler aber zog es nach Norden, Caspar David Friedrich. Seine Sehnsucht galt nicht dem warmen Süden, sondern dem kalten Norden, nicht dem bevölkerten Italien, sondern dem menschenleeren Island. Sein berühmtes Bild des Eismeer, 1823-24, es hängt in Hamburg in der Kunsthalle. Das zur Ikone des Keltikults avancierte Gemälde scheint vom Mythos des Nordens geradezu in Bann geschlagen. Nach Auskunft eines zeitgenössischen Betrachters stellt das Bild ein graues Gemisch von Schiffstrümmern, Treibholz und Eismassen vor. Im Zentrum des Bildes fügen sich übereinander geschobene Eisplatten, die von nachdrängenden Eisplatten weitergedrückt zu werden scheinen, zu einem dramatisch aufragenden Eismahnmal, dessen Spitze ins blaue Firmament weist. Da die Ausstellung im Vordergrund des Bildes von links nach rechts zu drücken scheinen, ergibt sich der Eindruck einer langsam kreisenden, kreisförmigen Bewegung um die Eisformation im Zentrum. In der Ferne schwimmen mehrere Eisberge auf dem Wasser, falls es sich um offenes Meer handelt. Wenn es eine geschlossene Eisdecke ist, muss der Betrachter annehmen, dass sich das Spektakel der sich hochstemmenden Eisschollenberge auch in der Ferne wiederholt. Zwischen der Oberfläche des Meeres und dem eisblauen Himmel treiben durchsichtige Nebelschwaden und Antworten auf den dramatischen Vorgang im Bildzentrum mit kristalliner Kälte und Gleichmut. Rechts im Bild ist das Heck eines havarierten Segelschiffs zu sehen, das eingedrückt zwischen den Eisplatten den gleichen Neigungswinkel wie die Eisformation in der Bildmitte aufweist. In einer früheren verschollenen Version war noch der Schiffname zu lesen, er lautete Hoffnung. Die Hoffnung aber, das ist die überdeutliche Botschaft des Bildes, ist erkennbar gestorben. Nicht nur, weil das Schiff hoffnungslos gekentert ist und vom unbarmherzigen Eis zerdrückt werden wird, sondern auch, weil die Eisplatten in ihrer rechteckigen, scharfkantigen Form und in der bräunlichen Tönung an Grabsteine erinnern. Leben ist auf Friedrichs Bild nur noch im Zitat des einst bemannten Schiffs erkennbar. Jetzt herrscht Tod, Zerstörung und Gleichgültigkeit. Friedrichs Gemälde ist Ausdruck der vollkommenen Vernichtung ohne Hoffnung auf Wiederkehr des Lebens. Der Rhythmus von Leben und Tod wurde zerstört, die Eiswüste erstickt jeden Lebenskeim, ein Ende, dem kein Neubeginn folgen wird. Der ewige Winter am Pol kennt keinen jahreszeitlichen Wechsel, keine Entwicklung mehr. Wie auf einem Altar, dem man sich über die treppenförmigen Stufen im Vordergrund nähert, wird in der Bildmitte das Menetekel einer gleichmütig sich über alles Leben hinwegsetzenden eisigen Gewalt ansichtig. Die Zerstörung selbst ist das Thema, das gleichsam auf einem Altarsockel präsentiert wird, so hat das Wolfgang Braungart ausgeformuliert. Dass die Eisplatten sich zu einem Pfeil zusammendrängen, der in den offenen Himmelsraum verweist, mag den Blick des Betrachters in den Himmel dirigieren und metaphysischen Trost in Aussicht stellen. Allerdings ist auf dem Bild auch ein aus zwei Eisbrocken gebildeter zweiter Pfeil, ich weiß nicht, ob Sie das sehen können, ich meine diesen Pfeil hier zu sehen. Und der weist genau auf das havarierte Schiff hin und damit auf dieses Schiff als Sarg und als Totenschiff und revidiert damit die tröstliche Botschaft vom Jenseits. die mit der Bewegung der Eiskulptur in den Himmel vielleicht angedeutet ist. Dass Friedrich die Tragödie der Landschaft malte, wie zeitgenössische Bewunderer formulierten, ist an diesem Nekrolog einer zum Zitat ihrer selbst im Eis erstarrten Natur überdeutlich. Nach Kant dürfen wir auch Eispyramiden Erhaben nennen, weil, so steht in der Kritik der Urteilskraft, Sie haben es auf dem Hand aus, weil sie die Seelenstärke über ihr gewöhnliches Mittelmaß erhöhen und ein Vermögen zu widerstehen ganz eigener Art in uns entdecken lassen, welches uns müd macht, uns mit der scheinbaren Allgewalt der Natur zu messen. Dieses vom Erhabenen garantierte Erfahrung eines moralischen Hochmuts gegenüber der Kraft der Natur muss jedoch angesichts von Friedrichs Bild zu frösteln bekennen. Denn hier kommt Natur in ihrer unzugänglichen Absolutheit zur Aussicht, keine Jahreszeiten, keine Tageszeiten, nur ewiges Eis, sonst nichts. Das Absolute der Natur kennt eben auch kein Subjekt mehr. Friedrichs Nähe zum Geist der Befreiungskriege ist bekannt. Von der Morgenröte einer schönen Zeit, von der Hegel noch geschwärmt hatte, war dank Metternich nichts geblieben. Im ewigen Winter von Friedrichs Bild steht die Zeit still. Das Schiff, das allein noch Bewegung hätte bedeuten können, ist zerbrochen. Die Geschichte, nach Hegels berühmtem Diktum, die Schädelstätte des Geistes, zeigt sich hier als ein Golgotha im ewigen Eis. Schuberts Liederzyklus, die Winterreise, die das Fremdwerden des Einzelnen einer verwaisten Welt ins Zentrum rückt. Oder Heines im Pariser Exil geschriebene Abrechnung mit Deutschland, die den Untertitel »Ein Wintermärchen« trägt, identifizieren das politische Klima der Restauration mit der Vereisung der Natur. E.T. Hoffmanns Visionen, die ein kristallines Eis gebannten Geliebten etwa in die Bergwerke zu verlohen, haben neben einer psychodynamischen, metaphorologischen Dimension auch eine politische Semantik. Was wir ersehnen, bleibt unerreichbar fern. Eine Symbiose mit dem Glück ist allenfalls im Kältetod möglich. Pointiert, wenn auch vereinfacht, das Bild zerstörter und vereiste Natur bildet eine vereiste, emotional verödete, politisch erkaltete Realität ab, die jede Hoffnung verloren hat. Seit Friedrich hat der politische und philosophische Diskurs nicht aufgehört, den Stillstand der Geschichte immer wieder in Bildern des Eises zu denken. Von der Geltung der Metapher des Eises für das politische Klima der Restauration im 19. Jahrhundert künden Ferdinand Freilichgrads berühmte Verse trotz alledem: Ein schnöder, scharfer Winterwind durchfröstelt uns trotz alledem. Genauso wie die Agitationsformel der zur Rebellion entschlossenen: Reiße, krache endlich altes Eis, so dichtete Karl Follen mit dem heißen Herz der 48er Revolutionäre. Das Thema der Polreise findet in der fantastischen Literatur des 19. Jahrhunderts noch eine nennenswerte Reprise, die sich implizit auf die reiche literarische Tradition des Themas und explizit auf Edgar Allan Poes Roman bezieht, nämlich Jules Vernes La Sphinx des Classes, Les Sphinx, ja, im Französischen ist Sphinx männlich. Von 1897, ein Roman, den ich aber jetzt aus Gründen der Zeit übergehe und auch übergehen kann, denn Jules Verne hat seine Romane, die er in manischem Eifer niederschrieb, selbst als Voyage extraordinaire bezeichnet. Das sind die Traumprotokolle eines Positivisten, der in seiner literarischen Imagination die gesamte Welt bereist und alle verfügbaren Daten sammelt, um sie in den Dienst einer populären Enzyklopädie der exakten Wissenschaft zu stellen. Wern hat sich kompromisslos der endgültigen naturwissenschaftlichen Lösung aller Rätsel verschrieben. Auch die Handlung der Eissphinx löst die von Poe der literarischen Nachwelt hinterlassenen Rätsel zuverlässig im Geist des wissenschaftsseligen, optimistischen 19. Jahrhunderts, dem die Erinnerung an seine blutigen Geburtsstunden auf der Place de la Grève längst verblasst ist. Und damit komme ich zum letzten Teil. Absurdes Glück, Hans-Erich Nossack, die Spirale. Die Polarregionen bieten wenig Anlass zur Komik. Hier herrschen die Schrecken des Eises und der Finsternis, deren Unerbittlichkeit nicht zuletzt Christoph Ranzmeier in seinem wunderbaren Roman eindringlich geschildert hat. Auch dies übrigens ein Roman über die Selbstauslöschung eines Menschen. Umso rätselhafter ist die Geschichte Das Mal. Am Ende von Hans-Erich Nossacks Spirale, einem Untertitel Roman einer Nacht, genannten Text aus dem Jahre 1956. Eine Gruppe von Polarforschern glaubt, von Ferne im Eis eine Skulptur zu entdecken. Bei näherem Bestehen handelt es sich um einen eingeschneiten, genauer einen im Stehen erfrorenen Mann. Ich zitiere, Sie haben es auf dem Handout, keiner von uns hätte es je für möglich gehalten, dass man stehend erfrieren könne. Wir hatten ohne weiteres angenommen, man fiele vorher um oder man lege sich aus Müdigkeit hin. Besonders davor wurde ja gewarnt. Und nun siehe da, dieser Mann stand aufrecht auf seinen Beinen, ohne sich auch nur an irgendwas anzulehnen. Denn woran hätte er sich auch anlehnen sollen? Wir wagten nicht einmal, ihn umzulegen, aus Furcht, ihn dabei mitten durchzubrechen. Als der Erzähler behutsam das Schnee vom Gesicht des Erfrorenen klopft, macht er eine erstaunliche Entdeckung. So ließ sich schließlich nicht länger verheimlichen, dass der Mann lächelte. Und nicht etwa, dass er die Zähne fletschte, wie es Tote zu tun pflegen. Das ist kein Lächeln. Dieser aber lächelte wirklich mit den Winkeln seiner Augen und den schmalen, farblosen Lippen. Wie jemand, der einen schönen Gedanken hat, ganz für sich allein und weiß es selbst nicht, dass er dabei lächelt. Eigentlich verberge man ein solches Lächeln, meint der Erzähler, aber hier habe der ewige Frost den flüchtigen Ausdruck dauerhaft versiegelt. Der lächelnde Mann im Polareis ist für die Gruppe der Forscher eine Quelle beständiger Irritation. Wir kamen uns plötzlich ein wenig sinnlos vor, wie auf Verabredung benahmen wir uns leiser als sonst. Einige der Expeditionsteilnehmer überspielen ihre Verunsicherung mit einem hartgesottenen Humor, wenn sie beispielsweise Überlegungen anstellen, wie man den Toten dem üblichen Verfahren der Bestattung folgend aus der vertikalen die horizontalen bringen könne. Der Vorschlag eines Gruppenmitgliedes, den Erfrorenen aufzutauen, wird und mit Hinblick auf die knappen und für die Gruppe überlebensnotwendigen Brennspiritus abgelehnt. Auch ein literarischer Präzedenzfall wird namhaft gemacht. Ich habe mal eine Geschichte von einer Frau im Eis gelesen, sagte Patrick, in einem Eisblock aus der Eiszeit, als man ihn auftaute, weil man die Frau haben wollte, zerfloss sie zu Schleim. Das hat mich nicht ruhen lassen. Ich habe recherchiert. Bei dieser Geschichte dürfte es sich um die 1905 erschienene Erzählung John Hamilton Llewellyns Ende aus der Feder des wilhelminischen Skandalautors Hans-Heinz Evers handeln, die von einem exzentrischen englischen Maler berichtet, einem modernen Pygmalion, der sich beim Porträtieren eines in einem Eisblock konservierten, nackten jungen Weibs bis zum Wahnsinn verliebt. Als er die vom Eis befreite sibirische Jungfrau, wie sein antikes Vorbild, wie Pygmalion, mit einem Kuss zu vitalisieren versucht, holt sich die über Jahrtausende angestaute Zeit und ihr Opfer durch einen beschleunigten Verwesungsprozess zurück. Ich zitiere, das steht nicht auf ihrem Handout, das ist zu eklig. Und aus dem zu schleimigen Galert zerfließenden Leichnam stieg ihm ein entsetzliches Gespenst entgegen, das seine Polypenarme nach ihm ausstreckte. Die grausame Riesenzeit rächte sich. Zitat Ende. Also in der Umarmung der schleimgewordenen Schönheit verliert der Maler den Verstand. Der in der Romantik populäre Topos von im Eis konservierten Menschen, dessen Johann Peter Hebel noch in seiner Kalendergeschichte unverhofftes Wiedersehen gedachte, hat dem Motiv der Kälte den Reiz der Ambiguität erobert. Der kalten Welt der Minerale weist er die Zeitform der Ewigkeit zu, während die warme Welt des Animalischen und Vegetabilischen das Schicksal der Vergänglichkeit dulden muss. Und diese Ambiguität hat auch einen geschlechtsspezifischen Index, während die vereisten und versteinerten Männer von einem Kapitel in Schuberts Nachtzeiten der Naturwissenschaften und Hebels unverhofftem Wiedersehen über Ludwig Ganghofers Der Mann im Salz bis hin zum lächelnden Mann in Nossacks Roman dank einer offenbar sympathetischen Beziehung zum Mineralischen und Eisigen tiefgefroren und lächelnd der vernichtenden Kraft der Zeit zu widerstehen vermögen, kann die aufs Organische beschränkte Natur der Frau, so legen die literarischen Beispiele nahe, im Schicksal der Verwesung allenfalls vorübergehend entkommen. Der lächelnde Mann in Nossacks Roman hat freilich vor allem eine allegorische Funktion für die Gruppe zu allem entschlossener Forscher angesichts der Entscheidung, die knappen Vorräte für die Rückkehr in die Heimat zu nutzen oder sich dem Risiko einer Expedition ins Offene auszusetzen und dabei eine besondere Wollust, heißt es im Roman, auszukosten. Die Wollust, die uns hierher geführt hat, endlich einmal versuchen, sich für sich selbst aufzuopfern. Bis zum letzten Rest. Vor diesem Hintergrund gewinnt der lächelnde, erfrorene Vorbildcharakter, er wird zu einem, so heißt es im Roman, erfrorenen Gott, der den Forschern den Weg ins Nichts weist. Der Erzähler mutmaßt daher, auf dem Weg zum Pol möglicherweise auf weitere lächelnde Eiszapfen als Wegweiser zum Stoßen. Zum Beispiel kann es ja möglich sein, Zitat, dass irgendwo in der Ferne noch mehr solche wie er dastehen. In gewissen Abständen wie Telegrafenmasken, eine ganze Kette, nach der man sich richten kann. Zitat Ende. Der lächelnd im Stehen erfrorene Mann, der, wie der Erzähler ausdrücklich hervorlebt, nicht nach rückwärts lächelt, sondern nach vorne, nach dort, wohin wir weiterziehen sollten, erscheint im Kontext des Romans als eine Metapher wissenschaftlichen Strebens und unbedingter Konsequenz. Die zeitliche und gedankliche Nähe zu Camus und seiner Neudeutung des Sisyphus-Mythos, Sie wissen, der endet, glaube ich, mit dem Satz, wir haben uns Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorzustellen. Das erlaubt es, den lächelnden Mann im Eis als Allegorie eines glücklich bejahten Scheiterns zu verstehen. Bin ich wirklich am Ende, noch ein paar Zeilen. Diese Lektüre einer Polexpedition als eines sinnlosen, aber unverdrossen fortgesetzten Lebenswegs setzt freilich voraus, dass die Pole ihren realen Schrecken verloren haben. Anlass zur ästhetischen Belustigung oder zur Selbstironie bieten sie erst, um Richard Alewins berühmte Überlegungen zur Lust am Schauer zu variieren, seit sie den Charakter eines ultimativen Schreckens, den sie lange besaßen, eingebüßt haben. Seit der Nordpol entdeckt ist, zeigt die Kompassnadel des Schreckens nicht mehr zuverlässig nach Norden, sondern eben auch in die Tropen. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben.